Ich lese seit einigen Wochen im Alten Testament. Ich dachte, das muss mal wieder sein. Und es kam, wie es kommen musste. Ich fand das ein bisschen fremd oftmals. Und wenn ich ehrlich bin, auch manchmal ein bisschen langweilig. Ich habe gelesen, in den Königen, 1. Könige habe ich angefangen, und da sind ganz viele Berichte über die Auseinandersetzungen, die Israel mit den Nachbarvölkern hatte. Es geht um irgendwelche Grenzverschiebungen, was da alles so passiert ist. Und ich habe mich da gefragt, und ihr ahnt schon, es kommt ein alttestamentlicher Text, da fragt ihr euch vielleicht auch schon, was können wir da heute draus lernen? Wir leben doch heute in einer ganz anderen Situation, das stimmt auch. Und wenn man diese Geschichten so liest, merkt man das auch, das waren wirklich ganz andere Zeiten. Aber es war mir bewusst, Gott ist immer derselbe, damals und heute. Und ich habe so ein bisschen nach Gott gesucht in diesen alttestamentlichen Texten, um zu erkennen, wie ist Gott? Weil Gott ist immer der gleiche. Seine Charakterzüge haben sich nicht verändert. Und er passt auch seine Meinung nicht den veränderten Zeiten an. In unserem Leben, für uns, hat sich sehr viel verändert, wenn man das mit damals vergleicht. Nur wenn man an die Technik denkt, ja, was da alles passiert ist. Aber Gott muss sich nicht weiterentwickeln. Der ist schon vollkommen. Und er muss auch nicht dazulernen, weil er die Weisheit selbst ist. Also schauen wir mal, was wir von damals lernen können. Der Text steht in 2. Könige 13, die Verse 10 bis 13. König Joasch von Israel. Joasch, der Sohn des Joahas, wurde König von Israel im 37. Regierungsjahr König Joasch von Juda. Er regierte 16 Jahre in Samaria. Joasch tat, was der Herr verabscheute, und beging die gleiche Sünde wie Jerobeam, der die Israeliten zum Götzendienst verführt hatte. Alles weitere über Joaschs Leben steht in der Chronik der Könige von Israel. Man kann dort nachlesen, welche Feldzüge er unternommen hat. Auch sein Krieg gegen König Amasia von Juda wird dort erwähnt. Als Joasch starb, übernahm Jerobeam die Herrschaft. Joasch wurde in Samaria im Grab der Könige von Israel beigesetzt. Ja, das ist der Text. Wenn man das so hört, denkt man vielleicht zunächst, naja, das ist ziemlich bedeutungslos, was da steht. Ich finde, es springt einem so ein Satz besonders entgegen. Er tat, was der Herr verabscheute. Das ist eine krasse Aussage. Eine knallharte Feststellung, kurz und bündig, ohne Wenn und Aber. Der Geschichtsschreiber teilt uns mit, wie Gott Joasch beurteilt. Er tat, was der Herr verabscheute. So eine Beurteilung kommt in allen Berichten über die Könige Israels vor. Also die Texte sind schon ein bisschen unterschiedlich. Es wird immer etwas mitgeteilt über die Besonderheit dieser Regierungszeit des jeweiligen Königs. Es wird etwas mitgeteilt über die Familie, aus der er kommt. Also er war ein Sohn des so und so. Manchmal gibt es auch Berichte über Krankheiten oder besondere Nöte und wie die Propheten in das Geschehen eingreifen. Aber immer gibt es diesen einen Satz, mit dem das Urteil Gottes beschrieben wird. Er tat, was der Herr verabscheute. Oder auch schon mal, er tat, was dem Herrn gefiel. Oder er liebte den Herrn. Das ist eine Aussage, die heute keine Rolle mehr spielt, wenn es um die Beurteilung von Politikern geht. Da interessieren andere Eigenschaften und Haltungen. Über Angela Merkel wird kaum ein Biograf oder ein Wahlkampfbeobachter schreiben, ob sie sich in ihrer Regierungszeit an Gottes Gebote gehalten hat. Das interessiert nicht. Wenn man das hört, er tat, was der Herr verabscheute, ist man schon so ein bisschen in den Startlöchern, das zu hinterfragen. Ja, war denn wirklich alles schlecht, was er getan hat? Sollte man nicht ein ausgewogenes Urteil fällen? Ist das nicht zu hart? Gott urteilt, und zwar eindeutig. Er nimmt sich das Recht, ein Gesamturteil zu fällen. Er hat das letzte Wort, und sein Urteil ist nicht anfechtbar. Das sind biblische Grundaussagen. Und diese Grundaussagen beziehen sich auf alle Menschen. Es wird also auch ein Gesamturteil geben über mich. Gott wird ein Urteil fällen über jeden Menschen, und zwar nach seinen Maßstäben. Das kann man nicht diskutieren oder relativieren. Er urteilt, und das ist dann endgültig. Er darf das. Er hat das Recht dazu, und er nimmt es auch wahr. Die Grundlage seines Urteils ist Gerechtigkeit. Göttliche Gerechtigkeit, also eine Gerechtigkeit ohne Fehleinschätzung. Gottes Urteile sind absolut richtig. Sie entspringen seiner Heiligkeit. Wie aber kann ein Mensch vor Gott bestehen? Wie kann ein Mensch vor Gott gut sein? Wie kann ein Mensch jemals ein anderes Urteil bekommen als dieses schreckliche: Ich verabscheue, was du tust? Überfordert uns seine Gerechtigkeit nicht? Gottes Urteil beruht nicht auf einer perfekten, makellosen Einhaltung der Gebote, sondern er möchte eine Beziehung, eine liebevolle Beziehung, die von Achtung und Dankbarkeit geprägt ist. Er möchte, dass wir mit unserem Herz an ihm hängen. Gerechtigkeit ist in der Bibel ein Beziehungsbegriff. Es geht nicht um das sture Einhalten von Vorschriften, sondern um Loyalität Gott gegenüber. Ich ehre ihn, wenn ich seine Gebote halte. Ich zeige meine Liebe zu ihm, wenn ich seine Gebote halte. Und er spürt das. Er schaut in mein Herz und fühlt meine Zuneigung. Und darauf kommt es an. Gottes Gerechtigkeit ist gepaart mit seiner Barmherzigkeit. Das haben wir eben auch schon gehört. Diese Eigenschaft Gottes, also die Barmherzigkeit, die ist uns in der Regel vertrauter. Der liebende Gott, der vergebende Gott, der Gnädige, der Geduldige, der Vater, der auf uns wartet, der sich nach uns sehnt und sich zu sich ziehen möchte. Der Vater, der gnädig ist. Das ist unsere Rettung, dass Gott nicht nur gerecht, sondern auch barmherzig ist. Gerne vergibt er uns, wenn wir ihn darum bitten. Aber gerade das Alte Testament zeigt uns eben die Gerechtigkeit Gottes. Gott hat das Recht geschaffen. Er sagt, was Recht und was Unrecht ist. Er sagt, was gut und böse ist, und er erwartet unseren Gehorsam. Nicht aus Furcht oder geknechtet sein, nicht aus Unterwerfung, sondern aus Anerkennung, aus Ehrfurcht, aus Liebe zu ihm. Aus einem demütigen Herzen, das sich an den bindet, der gut ist und der es gut mit uns meint. Das biblische Verständnis von Gerechtigkeit, von dem, was für Gott recht ist, ist nicht die unerbittliche Durchsetzung von Regeln, sondern in erster Linie gelingende Beziehung, gegenseitig verbindendes Verhalten. Verbindlichkeit, die zu einem gesegneten Leben vor Gott und Menschen führt. Diese Beziehung ist also einerseits ein Gegenüber von Gott und Mensch auf Augenhöhe. Nicht von oben nach unten, also dass einer, nämlich Gott, die Gesetze aufstellt und dass der andere, nämlich der Mensch, ganz unten, die Befehle entgegennimmt und zu gehorchen hat. Das stellt es nicht richtig dar. Sondern Gott möchte ja eine Beziehung mit uns. Gleichzeitig aber bleibt Gottes Souveränität bestehen und die Erhabenheit Gottes über die Menschen ist von uns anzuerkennen. Von Gott kommt das Recht und er spricht Recht. Das hat er immer getan und er wird es bis ans Ende der Zeiten tun. Und zwar über die gesamte Schöpfung, über jeden Menschen, also auch über mich. Der Anspruch Gottes auf unseren Gehorsam, seine Erwartung, gilt nicht nur herausgehobenen Menschen, so wie Königen. Unser Text handelt ja von einem König. Und dennoch ist es nicht so, dass dieser Text jetzt irgendwie ein Handbuch ist für Politiker oder für Manager oder für Kate und William, so als angehende Könige, dass die mal sehen, was Gott von ihnen erwartet. Das sind nicht die Hauptadressaten, sondern eigentlich muss man sagen, der Text redet von einem Menschen und der war König. Könige hatten natürlich besonders viel Einfluss auf das Ergehen des Volkes. Sie hatten viel Verantwortung, sie haben weitreichende Entscheidungen getroffen und sie hatten Vorbildfunktionen. Ganz so ist das bei keinem von uns. Keiner von uns ist ein König und ich bin auch nicht die Bundeskanzlerin. Aber wir können uns auch nicht ganz rausziehen und denken, ich bin nur ein einfacher Mensch, es ist nicht so wichtig, was ich mache. Denn keiner lebt für sich alleine. Jeder hat Verantwortung und jeder hat auch Vorbildfunktion. Ich beeinflusse andere dadurch, wie ich lebe. Ich beeinflusse andere durch die Meinung, die ich vertrete. Andere schauen auf mich. Die lernen von mir. Die gucken, wie macht die das denn? Oder was hat der denn da jetzt entschieden? Das ist so, dass sowohl die Jüngeren auf die Älteren schauen, als auch die Älteren auf die Jüngeren und gucken vielleicht, ja, wie machen die das denn heute? Was haben die denn für Prinzipien? Also das ist schon wichtig, dass uns bewusst ist, es ist nicht nur für mich persönlich so eine Sache zwischen Gott und mir, sondern andere schauen auf mich und das hat Folgen. Wie ich mich verhalte und welche Einstellung ich habe, das hat auch für andere Folgen. Es ist nicht egal, wie wir leben. Gott achtet auf alles, was wir tun. Wenn wir gegen ihn handeln, betrügen wir sein Herz. Wir brechen ihm sein Herz. Ein paar Kapitel weiter, als unser Text steht, ich werde das gleich noch lesen, da steht, sie taten, was den Herrn beleidigte. Sie forderten den Zorn des Herrn heraus. Sie reizten ihn bis aufs Äußerste. Gott ist verletzlich. Er fühlt sich persönlich angegriffen, wenn wir seine Gebote nicht halten. Das ist nicht wie bei einem normalen Gesetzesverstoß, sagen wir mal Strafe für zu schnelles Fahren. Wenn ich das mache, werde da auf der Europabrücke in Koblenz geblitzt zum Beispiel, da darf man nur 70 fahren, dann ist das ein behördlicher Vorgang. Irgendjemand wird diesen Vorgang bearbeiten, Aktenzeichen MYKAP124, vielleicht noch irgendwas, ja, und betrifft Paragraph sowieso und dann gibt er die Daten in den PC, druckt das Formular aus und fertig ist das. Wenn wir Gottes Gebote übertreten, dann nimmt er das persönlich. Das ist was ganz anderes. Wir handeln gegen ihn. Das macht ihn traurig oder auch zornig. Ist uns das eigentlich bewusst? Wir sollten das nicht tun. Dieses Urteil, er tat, was der Herr verabscheute, wird immer in Zusammenhang gebracht mit König Jerobeam. Das heißt da, er beging die gleiche Sünde wie Jerobeam, der die Israeliten zum Götzendienst verführt hatte. Dieser König Jerobeam war maßgeblich beteiligt an der Teilung Israels in das Nordreich, genannt Israel, mit der Hauptstadt Samaria, und das Südreich, genannt Juda, mit der Hauptstadt Jerusalem. Aber das war nicht das Schlimme, dass Jerobeam das mit zu verantworten hatte, sondern das Schlimme war, dass er die Israeliten zum Götzendienst verführte. Darauf wird ständig Bezug genommen, also die ganzen Kapitel durch, egal welcher König, es geht immer, dass er tat das wie Jerobeam oder er tat es nicht. Jerobeam hat das letztlich gemacht, um seine Macht zu sichern. Also er hat den Israeliten verboten, nach Jerusalem zu gehen und dort im Tempel des Herrn ihre Opfer zu bringen. Deshalb schuf er ihnen kurzerhand eigene Götter und eigene Opferstätten, damit sie den Kontakt zum Tempel verlieren sollten. Und der Tempel, das war ja die von Gott angewiesene heilige Stätte. Das war wirklich ein Frevel gegen Gott, der sich über Generationen ausgewirkt hat. Als warnendes Beispiel zieht sich dieser Satz durch die Geschichtsbücher des Alten Testamentes. Das Nordreich Israel hatte ca. 250 Jahre Bestand. Es wurde von 19 Königen regiert. Joasch, der König Joasch, war der 12. Kein einziger von ihnen war ein gottesfürchtiger Mann. Alle taten, was der Herr verabscheute. Das Königreich Juda, also das Südreich, bestand nach der Eroberung Israels durch die Assyrer noch 135 Jahre. Dann kam die Zerstörung Jerusalems durch den König Nebukadnezar und die Wegführung nach Babylon. Über Juda herrschten 20 Könige, von denen waren einige fromm und gottesfürchtig. Aber nach ca. 300 Jahren hieß Gottes Urteil dennoch, auch Juda tat, was übel war in den Augen des Herrn. Als ich diese beiden Bücher, Könige, Kapitel für Kapitel las und sich die Aussagen über die Könige immer wiederholten, merkte ich, wie ich so langsam die Geduld verlor. Ich dachte, warum lässt sich Gott das eigentlich gefallen? Warum greift er nicht ein? Er lässt das immer so weiterlaufen. Warum zeigt er den Menschen nicht endlich mal, wie unverschämt sie sind? Andauernd übertreten sie Gottes Gebote. Sie lassen sich ganz leicht verführen und passen sich den Gewohnheiten der Nachbarvölker an. Sie vergessen, was Gott gesagt hat und finden es einfach nicht wichtig, Gottes Gebote zu halten. Man hat den Eindruck, Gott lässt das einfach so laufen, so als wäre er gar nicht da. Ja, okay, ab und zu schickt er einen Propheten, um die Menschen zu warnen oder sie aufzurütteln. Oder wenn die Not ganz groß ist, dann besinnt sich schon mal der ein oder andere König auf Gott und die suchen dann einen Propheten auf und bitten den Propheten dann zu beten und Gott um Gnade zu bitten. Und sehr oft ist Gott dann auch gnädig und hilft ihnen wieder weiter. Wir sehen jetzt aus dem Rückblick, dass es über 300 Jahre sind, die Gott verstreichen lässt, bis er das Volk Israel massive Konsequenzen spüren lässt, indem er das Reich zerfallen lässt. Vielleicht geht es uns auch so, wenn wir heute so in die Welt schauen, dass wir uns das Eingreifen Gottes deutlicher wünschen. Und zwar jetzt, ganz klar und deutlich, so dass seine Macht richtig erkennbar wird. Aber Gott hat seine eigenen Maßstäbe und seine eigene Einschätzung, wann er handelt und wann er Zeichen setzen möchte. Das Buch Erste Könige, das hat 22 lange Kapitel. Und ich habe gedacht, irgendwann kommt was, irgendwann handelt Gott. Es hat gedauert bis 2. Könige 17, da war es endlich soweit. Gott greift ein. Und das lese ich euch jetzt vor, weil da ist plötzlich was anderes. Ich lese 2. Könige 17, Vers 5 bis 20. Salmanasser ließ seine Truppen in Israel einmarschieren. Sie rückten bis nach Samaria vor und belagerten die Stadt 3 Jahre lang. Im 9. Regierungsjahr Hoskeas eroberte König Salmanasser Samaria und verschleppte die Israeliten nach Assyrien. Einen Teil der Gefangenen siedelte er in der Gegend von Halach an, andere in der Provinz Gosan, am Fluss Habor und in den Städten Mediens. Dies alles war geschehen, weil die Israeliten gegen den Herrn, ihren Gott, gesündigt hatten. Er hatte sie aus der Gewalt des Pharaos befreit und aus Ägypten nach Israel geführt. Doch sie verehrten immer wieder andere Götter und übernahmen die heidnischen Bräuche der Völker, die der Herr aus dem Land vertrieben hatte, um es seinem Volk zu geben. Die Könige von Israel hatten das ganze Volk zum Götzendienst verführt. Die Israeliten taten vieles, was den Herrn beleidigte. Überall errichteten sie Heiligtümer für ihre Götzen, sowohl in den Städten als auch draußen auf dem Land. Auf den Hügeln und unter den dicht belaubten Bäumen stellten sie Steine und Holzpfähle auf und weihten sie ihren Göttern. Sie verbrannten Weihrauch auf den Hügeln wie die Völker, die der Herr aus dem Land vertrieben hatte. Mit all diesen Vergehen forderten sie den Zorn des Herrn heraus. Sie taten genau das, was er ihnen verboten hatte. Sie verehrten tote Götzen. Immer und immer wieder hatte der Herr Propheten und Seher nach Israel und Juda gesandt, um sein Volk zu wahren, um sein Volk zu warnen. Kehrt um von euren falschen Wegen, befolgt meine Gebote und Weisungen, lebt nach dem Gesetz, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Meine Knechte, die Propheten, haben es euch immer wieder gesagt, aber sie wollten nicht hören. Wie ihre Vorfahren, die sich vom Herrn abgewandt hatten, hielten auch sie stur an ihren Götzen fest. Sie schlugen Gottes Gebote und Warnungen in den Wind und verachteten den Bund, den er mit ihren Vorfahren geschlossen hatte. Sie betrogen sich selbst und liefen toten Götzen nach. Sie wollten sein wie ihre Nachbarvölker, obwohl der Herr es ihnen verboten hatte. Die Gebote des Herrn, ihres Gottes, beachteten sie nicht mehr. Sie gossen sich zwei Stierfiguren und stellten eine Statue der Göttin Askera auf. Sie beteten die Sterne an und verehrten den Gott Baal. Ihre Söhne und Töchter verbrannten sie als Opfer für ihre Götzen. Sie trieben Wahrsagerei und Zauberei. Mit Leib und Leben verschrieben sie sich allem, was der Herr verabscheute, und reizten ihn dadurch bis aufs Äußerste. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel. Er wandte sich von ihnen ab und trieb sie fort. Nur der Stamm Juda blieb im Land zurück. Doch auch die Judäer wollten von den Geboten des Herrn, ihres Gottes, nichts wissen. Sie folgten dem schlechten Vorbild der Bewohner Nordisraels. Da verstieß der Herr das ganze Volk. Er ließ zu, dass feindliche Heere in das Land einfielen und es ausplünderten. So bestrafte er sein Volk und wandte sich von ihm ab. Warum ärgert sich Gott eigentlich so über den Götzendienst? Was ist so schlimm daran? Naja, zum einen ist es ja ein eindeutiger Verstoß gegen das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Menschen machen etwas, was Gott eindeutig verboten hat. Darüber hinaus steht dahinter aber die fehlende Gottesbeziehung. Jemand anderes ist den Menschen wichtiger als Gott. Es ist jemand anderes, dem sie vertrauen. Es ist jemand anderes, den sie ehren, jemand anderes, dem sie gehorsam sind. Wie ist das bei uns? Ist es jemand anderes oder etwas anderes, was uns im Kopf herumgeht, wonach wir uns richten, was unser Leben bestimmt? Was beschäftigt mich denn hauptsächlich, wenn ich über mein Leben nachdenke? Woher kommen meine Ziele? Was will ich unbedingt machen? Womit verbringe ich meine Zeit? Welche Werte prägen mich? Bei diesen Fragen dürften euch jetzt die unterschiedlichsten Stichpunkte durch den Kopf gegangen sein. Vielleicht der Partner, die Familie, der Beruf, vielleicht auch die Gesundheit, besondere Begabungen, die ich habe, Interessensgebiete oder Hobbys, was auch immer. Das ist alles richtig, das gehört alles dahin. Aber wenn Gott bei diesem Brainstorming überhaupt nicht vorkam oder andere Dinge eindeutig Priorität haben, dann würde die Bibel das Götzendienst nennen. Dann ist etwas anderes an die Stelle von Gott getreten. Etwas anderes oder jemand anderes ist wichtiger als er. Gott möchte nicht, dass wir Götzendienst betreiben. Das war damals so und das ist heute so. Und wenn wir das trotzdem tun, dann führt es zu dem Urteil und der Tat, was der Herr verabscheute. Oder sie tat, was dem Herrn ein Greuel war. Was er möchte, ist, dass wir ihn lieben. Wir sollen ihn nicht abweisen, sondern Gottes Sehnsucht nach uns erwidern. So kommen wir zu unserer eigentlichen Bestimmung. So kommen wir mit uns selbst ins Reine, weil er uns die göttliche Dimension eröffnet. Das kriegen wir alleine nicht hin. Wenn uns der Bezug zum Göttlichen fehlt, bleiben wir als Menschen unter unseren Möglichkeiten. Nur mit einer Beziehung zu Gott können wir uns voll entfalten und zu dem Bilde Gottes werden, wie er uns geschaffen hat und wie er uns gedacht hat. Im Götzendienst steckt auch die Sünde, dass die Menschen so sein wollten wie die anderen. Im Vers 15 heißt es, sie wollten so sein wie ihre Nachbarvölker. Das muss für Gott wirklich ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Da wählt er sich dieses kleine Volk aus, will mit denen Geschichte schreiben, in besonderer Weise, und die wollen das gar nicht. Die wollen lieber sein wie die anderen. Kennt ihr das? So sein wie die anderen? Das ist der Sog der Masse. So sein wie die anderen gibt Sicherheit. Ich falle nicht weiter auf. Es ist auch nicht so anstrengend. Ich laufe einfach mit. Ich verlasse mich auf die anderen und passe mich an. Und wenn etwas schief geht, dann wird schon irgendjemand die Initiative ergreifen und nach einer Lösung suchen. Hauptsache, ich muss keine Verantwortung übernehmen. Da verzichte ich lieber auf ein eigenes Profil und schwimme im Einheitsbrei mit. Das Problem haben wir heute auch ganz massiv, finde ich. Wir scheuen uns, unseren Glauben zu bekennen. Wir scheuen uns, Gottes Maßstäbe zu vertreten. Wir wollen ja nicht altmodisch sein, nicht auffallen. Wir passen uns an und hoffen, dass Gott schon versteht, dass sich die Zeiten geändert haben und man das ein oder andere heute nicht mehr so eng nehmen kann. Ob wir uns da mal nicht vertun? Ob nicht Gott doch am Ende sagt, ich verabscheue, was du getan hast? Was in Gottes Augen wertvoll ist und was in die Waagschale fällt, wenn es um unsere Beurteilung geht, ist, wie wir zu ihm stehen. Alles andere wird nicht relevant sein. Das steht in starkem Kontrast zu dem, auf was wir schauen. Das, auf was wir schauen, ist nämlich unsere natürliche Lebensleistung, also unsere Arbeit oder auch, wie ich mit meiner Familie umgegangen bin, in welchen Bereichen ich mich engagiert habe, was ich aus meinen Talenten gemacht habe, wie ich mein Geld verwaltet habe. Das ist alles unsere natürliche Lebensleistung. Bei Joasch waren das die Feldzüge, die er geführt hat. Ich lese das gerade nochmal vor, den einen Vers. Vers 12, alles weitere über Joaschs Leben steht in der Chronik der Könige von Israel. Man kann dort nachlesen, welche Feldzüge er unternommen hat. Auch sein Krieg gegen König Amasja von Juda wird dort erwähnt. Diese natürliche Lebensleistung, das ist etwas, was hier in unserem Text so beiläufig erwähnt wird, dass es dem Schreiber nicht so wichtig ist. Man merkt das sofort, wenn man das liest. Das ist Nebensache. Das ist sogar so unwichtig, dass es eben die Tinte nicht wert ist, das aufzuschreiben. Oder was sie damals benutzt haben zum Schreiben, weiß ich nicht. Ja. Er wollte vielleicht auch keine Zeit damit verschwenden, das jetzt alles nochmal aufzuzählen. Es ist zweitrangig. Er verweist auf eine andere Quelle. Er sagt, sollte das jemand wirklich interessieren, dann liest da in Chronik nach, da steht das. Sollte es am Ende der Zeit gar nicht von Bedeutung sein, was ich beruflich erreicht habe? Ob ich einen guten Ruf an meinem Ort oder in meiner Gemeinde hatte oder was ich sonst so geleistet habe? Sollte Gott etwa, wie bei Joasch, nur darauf schauen, ob wir ihm gedient haben? Sollte ihn nur das eine interessieren? Hast du mich lieb? Wenn ja, und das ist die Botschaft dieses alttestamentlichen Textes, dann sollten wir in uns gehen und die Frage in unserem Herzen bewegen, was mache ich eigentlich? Wie verhalte ich mich im Blick auf den Herrn? Tue ich das, was er verabscheut? Oder ist mein Denken auf ihn gerichtet? Beschäftigt mich das, was ihm wichtig ist? Ist die Neigung meines Innersten die Liebe zu Gott? Das schenke er uns durch seinen Heiligen Geist. Amen.